Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Ja, herzlich willkommen bei Tage wie diese. Heute mein Gast Andreas O. Loff. Andreas, wofür steht das O?
Das ist mein zweiter Vorname.
Verrätst du ihn?
Nö. Gut. Nee, ich habe da mal einen Spaß draus gemacht, dass ich den nicht verrate, deswegen kann ich das jetzt nicht machen.
Oh Mann. Ja, wer es nicht weiß, Andreas hat nämlich einen Podcast, Tausendsasser, der hat nämlich so viele Podcasts, dass ich eine ganze Hand brauche, um die zu zählen. Und einer besser als der andere, um das hier mal zu sagen. Ein besonderer Umstand ist ja hier, dass in unserem Haus ja auch Lanz und Precht gemacht wird und du ja den Meta-Podcast zu Lanz und Precht machst, ja. Genau. Ja, genauso mit gemeinsam mit Ingmar Stadelmann. Und der heißt ja: Richard, wo erreiche ich dich?
Ja.
Ja, sehr gutes Teil. Markus und Richard haben ja letztens auch selber mal ins On genommen. Seitdem bist du reich, oder?
Nee, das ist das, also man muss das eher so sagen, dass das natürlich ein Projekt für die Zukunft ist und im Moment investieren wir eher in diesen Podcast. Das heißt, wir machen das ja auch nicht ganz alleine. Da ist natürlich noch unsere Produzentin Sophia dabei und der wunderbare Kulturjournalist Max Burg, der halt für die Texte größtenteils verantwortlich ist, und das kostet uns natürlich erstmal Geld. Also an dem Podcast verdienen wir im Moment nichts, sondern der kostet uns jede Folge sehr viel Arbeit.
Ja, ist ja gut, du armer Mann. Nee, aber es kostet riesige Reichweite.
Man glaubt es ja nicht, aber das ist halt, für diese 10 Minuten brauchen wir haben es mal ausgerechnet, ungefähr insgesamt 9 Stunden Nettoarbeitszeit.
Ja, ja. Na, ihr müsst ja alleine erstmal die Folge hören, 1 Stunde.
Ja, und das machen auch mehrere Menschen.
Mehrere, ja.
So, dann diskutiert man, was nimmt man rein, und dann muss man das runterdampfen. Also wir erstellen auch ein komplettes Transkript, das heißt durch eine künstliche Intelligenz, kennst du ja wahrscheinlich auch, die dann zuhört und dann uns genau ein Transkript gibt, weil wir wollen ja auch nicht falsch zitieren. Also das ist ja auch so, journalistischer Anspruch ist da schon dahinter.
Es ist total lustig, weil wir wollen ja heute über KI sprechen, das hier schon mal als kleiner Teaser. Aber lass uns da mal kurz einhaken. Also wir nehmen normalerweise, heute nicht, aber normalerweise mit Riverside auf, und da ist eine KI implementiert. Die nennt sich KI, die ist aber eher Non-I. Also die ist künstlich, aber nicht intelligent. Die Transkripte sind richtig witzig, ja, weil die kann nicht so richtig gut Deutsch. Man merkt also, die übersetzen das erst auf Englisch und dann wieder zurück. Und dann entstehen die witzigsten Fehlinterpretationen. Also ich lese es manchmal und denke, wow. Aber du machst es anders, ne? Du
bist ja wir machen das mit Trint, also so einer richtigen Journalisten-Software. Und da kann man dann auch sagen, dass es ein Dialog ist und dass es 2 Stimmen sind. Und das ist schon sehr, sehr genau. Also klar, um das jetzt wirklich abdrucken zu wollen, müsste man das nochmal korrigieren. Aber wir haben dann da so eine riesen, also diese Stunde Podcast sind, weiß ich gar nicht, 40 DIN A4 Seiten eng geschrieben, dass wir da auch wirklich durchgehen können und uns angucken, was nehmen wir rein, was nehmen wir nicht rein.
Also Kudos gehen raus an euch und an die Kollegen von Lanz und Precht, die ja die 40 Seiten jedes Mal sprechen.
Ja, ohne Skript. Ja, natürlich. Ja, definitiv. Es ist ja auch so, da muss ich auch mal eine Lanze brechen. Das gibt viele, die verstehen das.
Eine Lanze brechen. Brechen.
Nein, wir sind ja große Fans des Podcasts. Ja. Das ist ja nicht so, dass wir das machen aus Hate oder Ähnlichem. Und viele verstehen das falsch. Also ich sag mal, wir kriegen unglaublich viele relativ böse Nachrichten, weil sich Menschen angegriffen fühlen, weil wir ihre Idole so ein bisschen veräppeln oder auf den Arm nehmen und teilweise ja auch hinterfragen. Das kennst du ja auch, wenn wir jetzt 1 Stunde hier reden, dann werden wir nicht nur kluge Sachen sagen. Das ist einfach mal so, sondern man verplappert sich mal und reitet aus Versehen in eine falsche Richtung oder sonst was. Das ist einfach so. Aber da genau mal zuzuhören und auch mal zu hinterfragen, das macht halt Spaß. Aber wir lieben Lanz und Precht, also davon mal ganz abgesehen. Aber es ist halt schon komisch. Um ein Beispiel zu geben, es gibt eine Folge, wo Markus Lanz, das war eine unserer Probefolgen, bevor wir gestartet sind, erzählt, wie er im Urlaub ein Pärchen beobachtet, was dann in ein Juweliergeschäft geht und es ging um Reichtum. Und er war, der Mann war sehr viel älter und hatte eine junge Frau dabei, irgendwo in Südfrankreich. Und
ich hab's gehört.
Ja, und er geht dann dahinter und die kaufen dann im Juweliergeschäft einen Ring, der nicht, es ging darum, ob der eine Ring 10.000, der andere 30.000 Euro kostet. Und die haben den 30.000 Euro Ring gekauft. Darum ging es um Reichtum, macht das glücklich und das hat die gar nicht gestört. Was einem dann auffällt, wenn man das runterschreibt, man kann das so hören, aber was einem auffällt, wenn man das runterschreibt, ist, Markus Lanz verfolgt Menschen im Urlaub in Juweliergeschäfte. Also, und da liegt halt die Komik drin. So, also dementsprechend, das macht einfach wahnsinnig Spaß.
Ja, ja. Na, aber schön, dass du es nochmal, du musst das jetzt hier nicht sagen, dass du sie gut findest. Nein, aber sie sind natürlich wahnsinnig gut und sie haben es ja auch mit Humor genommen. Markus hat ja eine Folge direkt damit aufgemacht und gesagt, die veräppeln uns, Richard.
Ja, mein Traum ist ja, dass Markus Lanz mal selber eine Folge, Richard, wo erreiche ich dich, spricht.
Da, nicht schlecht, da drücke ich mal die Daumen.
Die Anfrage aber, muss ich noch stellen.
Ich finde das aber trotzdem cool, wenn man einen Meta-Podcast über einen Podcast macht und in dem eigenen eigentlichen Podcast dann wieder rezitiert wird und das ist jetzt so bounced. Ja, jetzt hast du so eine jetzt hast du eigentlich ein richtiges Feedback, wie man es beim Ton nicht möchte, aber in der Rezeption, ja, super. Ja, aber Andreas, du hast ja auch 1000 andere Podcasts und was ja auffällt, ist deine markante Stimme. Das hast du schon mal gehört, ne?
Ja, ich wusste das selber nicht, bevor ich angefangen habe, Podcasts zu machen. Ich wusste, ich habe eine gute Telefonstimme. So, und ich kann einigermaßen sprechen und der Engländer sagt Long Traveling Voice. Also es gibt so wirklich Videoaufnahmen mal aus dem Urlaub von mir. Da stehe ich mit einer Gruppe mit 20 Leuten an einem Strand, so 50 Meter weit weg gefilmt. Und man hört, alle Menschen unterhalten sich, aber du kannst nur mich verstehen.
Ah, Long Traveling Voice. Ja, weil du wahrscheinlich.
Da ist immer Druck drauf. Selbst wenn ich leise spreche, habe ich immer Druck auf der Stimme, was es echt unangenehm macht, weil ich, wenn ich mich selbst leise in einem Restaurant unterhalte, bin ich vielen Leuten zu laut.
Ja, weil du auch irgendwie so eine starke Bassspur hast, ne?
Ja,
hallo, hier ist Andreas.
Ich kann nichts dagegen tun.
Aber vielleicht hast du einfach, so wie bei Joe Cocker, einfach 30 Jahre geraucht, bis die Stimmbänder so rau waren.
Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, ja, da ist viel Nikotin und Teer ist da raufgewandert in den letzten 30 Jahren, ja.
Willst du darüber sprechen oder was hast du denn gemacht, bevor du Potter? Ich hätte jetzt so von deiner Stimme her gedacht, du warst immer schon beim Radio. Klang wie so eine Stimme, die morgens zu dir sagt, Good morning, Hamburg. Ja. Hast du aber nicht, oder?
Nee, habe ich gar nicht. Nee, ich bin so klassisches Kind der New Economy. Bin so als Quereinsteiger in die Welt des Internets gepurzelt. Und habe so 1995 angefangen, so Webseiten zu bauen. Und dann
95, da warst du einer der Ersten.
Ja, wir waren damals, da gab es das Wort Internetagentur noch nicht, sondern wir waren so ein paar Freaks, die halt wirklich angefangen haben, mit Tapeziertischen unsere eigenen Rechner zusammenzustellen und waren plötzlich eine Internetagentur. Und das ist, cool. Das ist wirklich so aus dem Hobby oder aus der Faszination geboren und dann wandert man da so durch diese Welt, die ja dann auch zerplatzt ist, diese Blase, hat meine erste Firma an die Wand gesetzt und habe dann eigentlich nie aufgehört, Unternehmer zu sein und habe, bevor ich die Podcast gemacht habe, eine IT-Firma relativ erfolgreich gehabt und habe mich dann wollte die eigentlich 2 Jahre machen und dann verkaufen. Und das hat zweimal nicht hingehauen, weil wir einfach zu hohe Gehälter hatten. Wir waren kein Startup, kein klassisches, also nicht integrierbar. Und ich habe das dann 3,5 Jahre gemacht und habe dann keine Lust mehr gehabt. Und aufbauen hat mir Spaß gemacht. Ja. Aber ich war so der bestbezahlte kaufmännische Sachbearbeiter Deutschlands wahrscheinlich da als Geschäftsführer. Diesen Regelbetrieb, das hat mir keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich meine Anteile an meine Partner verkauft und wusste noch nicht, was ich machen sollte.
Also reich, schön, Reichweite.
Ja,
und
reich bin ich nicht. Oh. Schön also. Auch nicht.
Also ich glaube, dein Spitzname ist nicht The Voice, sondern The Understatement.
Ich muss noch arbeiten.
Übrigens, wer dir ja bei Social Media folgt, was ich tue und was lohnenswert ist, sieht, dass du ja unter anderem Lanz und Precht, also die Richard, wo erreiche ich dich, deinen Meta-Podcast über Lanz und Precht, als auch deine anderen Podcasts immer mit sehr coolen KI-Animationen begleitest. Ich finde die immer richtig gut. Die haben sowas, manchmal hängt die Animation so, aber so bewusst, ne? Diese Ruhebewegung der Animation, wenn die aufgehört haben zu sprechen. Und es hat auch ein bisschen sowas, ja, künstlich-technisches, aber das, glaube ich, stellst du auch aus, ne? Das ist Style, oder?
Ja, ich spiele halt gerne mit den Tools, die es gerade gibt, weil ich es so spannend finde, dass die eben noch nicht perfekt sind, also die KI-Tools, und sehe dann aber interessanterweise eher das, was das schon kann. Und ganz viele sagen immer so, ja, die Hände oder die Bewegung ist noch nicht da. Aber Entschuldigung, ich bin ein 50-jähriger Mann, der das an seinem Home-Computer alleine macht. So, und deswegen ist die Faszination da so groß, weil ich einfach total begeistert bin, dass ich sowas machen kann. Also gar nicht, um mir jetzt auf die Schulter zu klopfen, sondern dass wir in einer Zeit leben, dass ich bin ja jetzt kein ausgebildeter Grafiker oder CGI-Mensch, sondern die Möglichkeit jetzt für mich da ist, das zu machen. Und natürlich ist das fehlerhaft und sieht noch nicht gut aus, aber das sind halt die Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Mhm. Und natürlich, wenn man jetzt eine Filmanimationsfirma hat und sich mit den teuren Softwares auseinandersetzt oder ein Tonstudio ist, die halt viel näher an den Voice-AIs zum Beispiel dran sind, dann kann man natürlich wahnsinnig gute Ergebnisse hinbekommen, aber ich mag halt selbst auch mit diesen Krücken, die mir zur Verfügung stehen, da schon Sachen machen, und die Bilder werden halt immer besser, das sehe ich jeden Tag, und das macht unglaublich viel Spaß. Also inzwischen ist bei mir abends eher die Frage, legst du dich aufs Sofa und guckst zwei Folgen deiner Lieblingsserie oder setze ich mich an die KI, an Midjourney und baue bunte Bilder?
Ja, ist geil. Ja, die sind auch wirklich lustig, und es ist ja auch mittlerweile, also ich habe dich jetzt so verstanden, dass du deine letzte Firma verkauft hast, aber ich könnte mir vorstellen, das wird das nächste große Ding, ne? Auch im Software- und IT-Bereich.
Das ist schon definitiv das. Ich weiß es nicht, was die, irgendwie ChatGPT hat gerade irgendwelche Umsatzzahlen rausgeschmissen, die machen schon Milliarden mit ihrem Service. Natürlich zahlen die auch, haben auch Milliarden in Rechnern investiert.
Ja, oder Microsoft, aber ja.
Ja, und das ist definitiv schon seit langem. Es ist nur so jetzt erst aufgekommen, weil wir jetzt die Rechenpower haben. Also die ganzen KI-Modelle gibt es schon seit Jahrzehnten. Nur die Rechner konnten das noch nicht herstellen. Ich habe 2005 an einer KI mitgearbeitet zur Spracherkennung, inhaltlichen Erkennung von Massen-E-Mails. Das heißt, wir haben damals ein System gehabt, das konnte, dem hat man 1 Million E-Mails gegeben, und der konnte anhand dessen, der Muster, wie die E-Mails geschrieben sind, die auf verschiedene Haufen sortieren und hat gesagt, okay, ich weiß noch nicht, was drin steht, aber diese E-Mails sind gleich. Und das ging über Sprache, und da haben wir auch mit verschiedenen Linguistikern zusammengearbeitet, und die Rechenpower war halt nicht groß noch damals 2005 nicht groß genug, um wirklich die inhaltliche Erkennung zu machen, aber zumindest die Mustererkennung. Und das ist das mit den heutigen Rechnern, die es jetzt gibt, gehen dann solche Sachen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ist lustig, weil diese Funktion ist jetzt ja ganz bekannt. Also in den neuen Betriebssystemen von Apple, da heißt es intelligentes Postfach. Auch mein GMX-Provider hat das. Ja, das sortiert dann, wenn es einmal was gelernt hat, die Sachen automatisch in das richtige Postfach. Also warst du nur deiner Zeit voraus.
Ja, 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 das war...
Läppische also, 10, 15 Jahre so.
Das ist schon spannend gewesen. Vor allen Dingen, es gab in dieser Software, also das, wir haben dann so Kunden-E-Mails von Quelle zum Beispiel bekommen, die Kundenservice-E-Mails. Und das war sehr spannend, dass die Maschine relativ schnell so erkannt hat, wenn Leute geschrieben haben, mein Kühlschrank ist kaputt oder ich habe meinen Kühlschrank gerade bestellt, wo ist die Bestellung? Und man hat dann diese Haufen genommen, die Maschine so hingelegt hat, 5 Haufen, hat man gesagt, leg das mal auf 5 Haufen. Und dann ist man da durchgegangen und hat die rausgesucht, die nicht dazu passen und eine Lernmenge quasi erstellt.
Ja.
Und da war unter anderem meine Aufgabe, auch die Lernmengen zu bauen. Und wenn ich... wenn man dann eine E-Mail aus Versehen in 2 Haufen gelegt hat, dann haben damals unsere Softwareentwickler haben dann eine Funktion eingebaut, das hieß der Deloffelizer. Weil ich manchmal E-Mails auf 2 verschiedene Haufen gelegt habe und dann hat man diese Funktion gedrückt, den Deloffelizer, und dann wurden einem die E-Mails angezeigt, die ich fehlerhaft zugeordnet habe. Also es ist schon, das Thema begleitet mich und fasziniert mich schon sehr lange. Also
sag mal, könntest du vielleicht spaßeshalber jetzt für unseren gemeinsamen Auftritt hier, könntest du ein lustiges Bild machen, wo wir beide zusammen...
Ja klar, das ist kein Problem.
Auf einer Südseeinsel Podcast aufnehmen und
ich suche irgendwas raus. Ich brauche noch ein Foto von dir und dann kriegen wir das hin. Ich würde uns irgendwo hinbauen.
Nice. Oder wir machen dieses Bild, was wir jetzt hier voneinander sehen. Also wer nicht weiß, warum wir uns sehen, wir haben so eine Bildverbindung, während wir das hier machen, obwohl wir nicht beieinander sitzen. Da oben ist, glaube ich, Audrey Hepburn über deinem Kopf.
Nee, das ist ein rumänischer Rummelboxer.
Wirklich?
Ja.
Weil du so viel Blur hast auf deinem Bild.
Nee, es ist wirklich, es ist ein Mann, dem fehlen ungefähr die Hälfte der Zähne. Das ist nicht Audrey Hepburn.
Ihr seht, was man alles mit KI machen kann. Ich habe es geglaubt, es sei Audrey Hepburn.
Nee, aber ich mache uns ein schönes Bild von uns.
Nice. Ja, also schöner Teaser. Bleibt dran und schaut euch auf jeden Fall auch Andreas Social an. So, jetzt wollen wir mal kurz bei KI weitermachen, denn wir haben ja im Vorfeld auch viel über KI geredet. Du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, du kennst dich gut aus. Die erste Frage, die ja normale Menschen immer so umtreibt, ist, wird KI meinen Job töten?
Das kommt drauf an,
meinen Beruf?
Das kommt drauf an, was du für einen Beruf hast. Also es gibt Bereiche, die werden halt definitiv verändert werden. Ich glaube zum Beispiel, dass es auf lange Sicht keine handgemachte Synchronisation von Filmen und Serien geben wird. Weil das wird sehr schnell erstellt werden über KI.
Also du glaubst, man nimmt dann die Synchronstimme, lädt die auf die KI, die hört den englischen Text oder kriegt das Dialogbuch und dann kann die das automatisieren. Also damit wir kurz.
Ich würde sogar die Stimme nehmen des Schauspielers, der wird dann einfach Deutsch sprechen. Also die Stimme wird 1:1 die Stimme sein des Originals. Solange da noch ein Schauspieler ist. Also das ist ja dann die nächste, solange da noch ein Schauspieler ist, weil das ist dann die nächste Stufe. Es ist halt, man kann das sagen, dass das schade ist für Synchronsprecher, aber es ist halt so ein bisschen, es sind Werkzeuge. Also man muss jetzt nicht unbedingt Angst davor haben, sondern man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, zum Beispiel die ganzen Grafik-KIs. Um Illustrationen jetzt zu machen. Zum Beispiel, ich habe jetzt die ersten Grafiken von mir werden für ein Buch verwendet werden, was dann auch publiziert wird, wo ich quasi wie ein Illustrator die Geschichte illustriere.
Ah, nice.
Und das kann man auch alles per Hand machen, aber es gibt jetzt dieses Werkzeug und warum sollte man es nicht nutzen? Das ist so ein bisschen so, als würde jetzt der Zimmermannshammer erfunden werden und du hast aber vorher mit Steinen die Nägel ins Brett gehauen. Dann ja. kannst du sagen, ja, das finde ich doof, diesen Hammer zu benutzen. Ich mach mal weiter mit meinem Stein. Dann werden die Häuser, die du baust, länger brauchen und auch nicht ganz so gut sein. Und du wirst auf Dauer nicht unbedingt konkurrenzfähig bleiben mit deinem Stein. Das heißt, es wäre ganz gut, du würdest dich mal mit einem Zimmermannshammer zumindest mal auseinandersetzen.
Ich weiß nicht, das andere Beispiel, ob das von dir stammt oder ob das tatsächlich von Lanz und Precht stammt. Irgendwo habe ich mal auch mal gehört, als das Automobil erfunden wurde, da wurden natürlich zwangsläufig auch die ganzen Kutscher arbeitslos.
Ja,
blöd gelaufen. Aber gut, wir wollen jetzt mal, sagen wir mal, wir wollen ja die Angst der Leute auch ernst nehmen. Aber du sagst zu Recht, es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug und man soll sich dessen bedienen. Also alle, die Angst haben. Es ist natürlich jetzt im handwerklichen Bereich, also hinter uns der rumänische Rummelboxer Arca Audrey Hepburn, der hat wahrscheinlich nicht so viel Angst um seinen Beruf, der Boxer, es sei denn, er ist später eine Animation eines Boxers.
Ja, ich habe zum Beispiel ein paar Folgen gemacht und habe auch so eine Serie bei Das Ziel ist im Weg darüber, wie verändert...
Das ist übrigens ein anderer Podcast von Andreas.
Ja.
Das Ziel ist das Weg.
Ja, wir wollen das Ziel ist im Weg, genau.
Richtig, das Ziel ist im Weg.
Und da spreche ich mit verschiedenen Leuten, deren Berufe verändert werden durch KI, höchstwahrscheinlich. Und da ist zum Beispiel, da habe ich danach Feedback bekommen von einer Übersetzerin, die gesagt hat, okay, die ganzen Agenturen, die uns beauftragen, drücken gerade die Preise, weil die sagen, ihr könnt das ja jetzt mit der KI machen und nachher kontrollieren. Und sie sagt, ja, die KI ist aber nicht so gut, was da rauskommt beim Übersetzen. Und ich mache das immer noch per Hand, aber sie hat halt Angst um ihren Job. Und die KI wird immer besser. Und die einzige Chance, die man hat dann als Übersetzer, ist zu wissen, wie man mit der KI umgeht und den Job halt besser, schneller machen kann. Das heißt, auch ein Fotograf sollte versuchen, sich jetzt mit KI auseinanderzusetzen, weil es wird die KI, Fotografen, die mit KI arbeiten, werden seine Konkurrenz werden. So, und es hilft halt nichts zu sagen, ja, das macht mir meinen Job kaputt. Die einzige Chance ist, sich damit auseinanderzusetzen. So, weil es ist halt da und andere werden es benutzen.
Bei der Übersetzerin kommt mir natürlich direkt in den Sinn, dass es ja vorher auch schon Google Translator gab.
Und ja, genau.
Man es ja auch schon übersetzen konnte, vielleicht nicht so perfekt.
Ja.
Aber Google Translator, mein Gott, war auch schon sehr powerful als Tool. Das muss man bestimmt dann manuell nochmal überarbeiten. Aber das macht ja ein Übersetzer ohnehin. Ne?
Ja, aber es ist so ein bisschen so, wenn man sich das anguckt, in Hamburg zum Beispiel gibt es ja jetzt diese Moja-Busse. Ja, und ich kann Elektrobusse, wo man zusteigen kann, das ist Ridesharing.
Ja.
Für alle, die das nicht kennen,
genau,
man kann die bestellen per App und dann fährt man alleine oder mit mehreren eine Strecke ab. Und ich kann das nur jedem mal empfehlen, in Hamburg mal mit einem Taxifahrer sich darüber zu unterhalten, was er von Moja hält. Und das ist ganz spannend, weil die meisten sagen, ja, das ist ja absolut fürchterlich, das zerstört unseren Job. Aber so ein paar jüngere und reflektiertere Taxifahrer sagen, ja, das muss passieren, es wird sich verändern und ja, das ist die bessere Lösung. Und natürlich sagen auch, mit den Jungen spreche ich dann auch, oder mit reflektierteren Taxifahrern sind nicht nur die Jüngeren, spricht man dann auch über die Elektrofahrräder und Elektroroller, wo die natürlich sagen, ja klar, nehmen die uns die Kurzstrecken weg in der Stadt.
Ja.
Weil ich erlebe es ja selber, wenn ich in der Stadt irgendwo hin muss und ich nehme ein Taxi für 700 Meter, habe ich einen verärgerten Taxifahrer und ich bewege mich noch ein bisschen an der Alster lang oder sonst was. Das ist ganz toll, seine eigene Stadt auch anders nochmal mit dem Fahrrad in der Innenstadt zu erleben. Ja, so und natürlich, solche Veränderungsprozesse müssen passieren. Weil idealerweise ist die Innenstadt autofrei, sag ich jetzt mal so. Es wäre toll, wenn da keine Privatautos mehr fahren, sondern nur noch Taxen und Alle anderen kommen anders dahin. Ja, das
möchte
dann noch
jeder so sehen jetzt, aber ja. Mhm.
Ja, zum Beispiel, da sind wir, also da muss sehr viel passieren. Du darfst ja nicht mal dein Fahrrad mit in die S-Bahn nehmen zu Hauptverkehrszeiten. Das ist ja eine absolute Frechheit. Nein, du darfst.
In Berlin schon.
Nee, in Hamburg darfst du zwischen 7 und ich glaube 10 dein Fahrrad nicht mit in die S-Bahn nehmen.
Hauptsache alles verboten.
Ja, super, alles natürlich, weil dann würden das sehr viele Leute machen. So, wenn du jetzt nach Kopenhagen gehst, da gibt es zu den Stoßzeiten extra Waggons für Fahrräder, damit die Leute mit dem Fahrrad in der Innenstadt sich bewegen.
So, in Berlin gibt es auch, also es gibt keine Waggons, aber es gibt so Zonen, da sind Fahrräder.
Ja, das gibt es in Hamburg auch, aber da ist es halt verboten zwischen, ich glaube, 7 und 10 Uhr und irgendwie zwischen 16 und 18 Uhr oder sowas. Also dann, wenn die Leute ihr Fahrrad mitnehmen würden in die Stadt. Egal, ist ein ganz anderes Thema, aber Verkehr wird sich verändern. Wahrscheinlich sogar durch künstliche Intelligenz, irgendwann die selbstfahrenden Taxis, dann braucht man auch gar keinen Fahrer mehr, der da drin sitzt. So.
Das wird wahrscheinlich früher oder später so kommen.
Ja, geh ich stark davon aus. Und dann wird es auch so Shuttlebusse geben.
Wobei jetzt dein Beispiel mit dem Moja-Bus, also so eine Zusteige, Ride-Sharing, das hat ja jetzt nicht direkt was mit der App oder mit Intelligenz zu tun, mit künstlicher Intelligenz. Das ist ja eher mehr so ein
Die Technologie dahinter, die die Routen errechnet, ist übrigens eine künstliche Intelligenz.
Ah ja, verstehe. Aber letztendlich könnte theoretisch das ja auch ein Taxi anbieten. Das
hat jetzt klar, natürlich. Ja, also, aber mir ging es um das Thema Disruption. Was wird verändert werden und wie muss man sich damit auseinandersetzen? Denn das geht nicht mehr weg. Das geht halt einfach so. Du kannst halt künstliche Grafikintelligenz, das wird ja nicht morgen verboten werden. So ein,
aber jetzt bist du so ein bisschen auch in so einer Medienwelt, ne? Übersetzerinnen, Grafik, Fotograf. Jetzt wollen wir mal vielleicht bei den normalen Leuten mal gucken. Ich meine, sind wir ehrlich, wenn du irgendeinen Service-Job machst, hast du ein großes Problem, oder?
Ja, wenn du dich damit aber auseinandersetzt und sagst, ich weiß, wie das funktioniert. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, also ein Freund von mir nutzt ChatGPT. Zum Beispiel, um Verträge zu prüfen. Der verkauft in der USA, handelt der unter anderem mit Immobilien. Der nimmt die Immobilienverträge und lädt die hoch als PDF an ChatGPT und fragt ChatGPT, wo sind hier meine Risiken in diesen Verträgen? Und der hat das gegenprüfen lassen über Anwälte und die Anwälte haben diese Risiken ihm nicht sagen können, die ChatGPT gefunden hat.
Aber umgekehrt wissen wir auch, ChatGPT kann auch sehr kreativ sein und Sachen erfinden.
Man kann die Kreativität natürlich auch einstellen dabei. Aber ich denke mal, wenn man sich dann sehr gut damit auskennt und so einen Service auch anbieten kann, zu sagen kann, pass mal auf, ich prüfe dir deine Verträge oder ich baue dir Verträge in ChatGPT so, wie du sie haben willst, dann kannst du quasi als Operator einer KI mit den richtigen Tools einen Job wahrscheinlich besser machen als ein Anwalt, der 500 € pro Stunde kostet.
Ja, ja, aber das ist ja, der Anwalt ist deswegen an sich eine bedrohte Gattung.
Definitiv. Im Moment nutzen viele zum Beispiel ChatGPT wie so einen Werkstudenten. Ja, also in Redaktionen oder
Kaffee.
So. Ja, such mir da mal Themen zu raus, weißt du, so Vorrecherche im journalistischen Bereich oder ähnliches, da, oder mal so einen Text vorschreiben und den nachher überarbeiten. Und das wird sich ja alles verändern. Natürlich, klar, es wird ja trotzdem keine künstliche Intelligenz dir das Essen an den Tisch bringen. Also,
ein Roboter vielleicht? Pflegeroboter finde ich zum Beispiel ein ganz interessantes Ding. Ja,
da wird es auch Sachen geben, aber zum Beispiel der menschliche Kontakt. Also, es gibt noch Kellner werden gerade gesucht, wie beknackt.
Total, bei Kellnern gebe ich dir total recht. Also, bei einem menschlichen. Ja, bei den Pflegerobotern, da habe ich viel drüber geredet. Ich glaube, dass das kommen wird. Weil so ein armer Mensch, der irgendwie sich nicht mehr viel bewegen kann und so, der Roboter kann ihm vielleicht noch nicht den Hintern abputzen, aber der kann ihn ein bisschen bespaßen, der kann ihm Witze erzählen und
jetzt für, also theoretisch, wir haben ja schon Treppenlifte.
Ja.
Dass ja jetzt dass so ein Roboter
gucken, wie du den Spagat hinbekommst jetzt vom Treppenlift
ja,
zur künstlichen
naja dass ein Roboter einen hochhebt und dann zum Klo bringt oder sonst was so also das wünsche ich mir manchmal auch aber
Liebe Freunde, er ist nicht so unsportlich, wie er tut. Wir haben hier später angefangen, weil er noch Fahrrad fahren musste heute Morgen. Ja. Also 200 Kilometer.
Nee, ich bin wirklich 25 Kilometer bin ich gefahren. Wow. Allerdings mit Elektrounterstützung.
Ja, ja, okay.
Aber ich habe dann mich währenddessen, das habe ich gerade runtergeladen, habe ich mich, war ich in der Natur und habe mich von meiner Drohne verfolgen lassen.
Wirklich?
Ja, ja, die hat...
automatisch, ja, du hast sie getrackt. Die hat gesagt, folge diesem Mann.
Genau, folge diesem Mann und dann fliegt die einem hinterher und die hat Sensoren und weicht dann auch Bäumen aus und so. Und ich bin wirklich durch ein sehr enges Waldgebiet gefahren und der hat sich dann Wege gesucht, um da durchzukommen. Und diese Technologie finde ich auch mega faszinierend. Du siehst, ich spiele mit so einem Quatsch jeden Tag.
Ja. Naja, das ist so ein richtig so ein Techie-Männer-Spielzeug, aber ich verstehe die Faszination. Ne? Ich sehe manchmal im Urlaub, sehe ich so Drohnen, die kommen da so rum und dann denkst du so, Spanner oder gucken die einfach, wo was zu holen ist? Ne? Wenn die so, du gucken und da ist ein Pool, da kann man mal gucken.
Ja,
so es Einbrecher, ne? Oder so. Aber
ja, es ist meistens nur Spaß. Es ist meistens nur.
Also ich kenne dieses Pivo, das ist so eine Kamera, die dir folgt, wenn du dich bewegst. Weißt du, das ist im Grunde, macht den Kameramann überflüssig, weil wenn du beispielsweise eine Kochsendung aufzeichnest, also keine jetzt fürs Fernsehen, sondern für einen Blog oder für YouTube, dann bewegst du dich ja und gehst ja sonst immer aus dem Bild und dann macht dieses Pivo, das dreht halt so mit, aber das hat halt nur eine horizontale Achse. Deine Kamera oder deine Drohne ist natürlich genial.
Das macht richtig Spaß. Also da ist auch wirklich ordentlich Software drin, die das auch errechnet und so. Das ist Wahnsinn.
Ich habe das mal in einem Musikvideo gesehen. Das sah echt cool aus. Die haben die Drohne so in die Luft geworfen und sind dann so weggelaufen und haben immer so, und das sah echt lustig aus, weil die halt wirklich verfolgt. Das hat irgendwie echt.
Ja, wie du siehst, ist die Faszination für so Gadgets. Ich will das immer ausprobieren, weil ich habe auch den Drang. Also irgendwann wird uns das ja passieren, dass wir wie unsere Eltern einfach sagen, ich verstehe die Welt nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein Vater zum Beispiel hat verpasst, sich frühzeitig mit Computern auseinanderzusetzen. Das hat damals nämlich die Sekretärin gemacht. Da kam dann der Computer ins Büro und dann durfte das die Sekretärin übernehmen. Und er musste dann später, sehr spät, sich damit auseinandersetzen in seinem Berufsleben. Und das zieht sich bis heute durch. Das heißt, der ist jetzt Mitte 80 und hat halt teilweise wirklich Probleme zu verstehen, wie das funktioniert. Das kann man ihm auch gar nicht vorwerfen.
Ja.
Und ich merke, dass es wird bei uns auch irgendwann kommen, dass wir die Systeme nicht verstehen, die es da draußen gibt.
Aber du im Umkehrschluss kann man auch sagen, befasst euch lieber damit, solange ihr noch könnt.
Ja, richtig.
Nehmt den Schritt noch mit, bevor man irgendwie zu unflexibel ist oder keinen Bock mehr drauf hat oder in die Rente geht und dann eh irgendwie nicht mehr mitgeht.
So, und das ist ja jetzt schon so, dass du teilweise brauchst du für Dinge einfach dein Mobilfunk. Telefon. Also du brauchst dein Mobiltelefon, so um irgendwas zu kaufen oder einen Parkschein zu holen und so weiter. Ja. Und wenn du dich damit
vermeidet das Wort Handy, Mobilfunktelefon.
Wie auch immer Handy. Du brauchst dein Smartphone auf jeden Fall. Oh, und wenn du dich damit nicht auseinandersetzt und nicht weißt, wie das geht, dann bist du jetzt schon in vielen Punkten in der Gesellschaft ausgeschlossen. Darüber kann man meckern. Und ich finde das auch nicht gut, dass es so ist, aber die Entwicklung ist ja nicht aufzuhalten. Deswegen bin ich ja gar nicht dafür, dass das alles umgestellt wird, aber ich sehe halt zwangsläufig, ich muss mich damit beschäftigen und ich möchte so spät wie möglich sagen, ja, das verstehe ich nicht mehr, was hier passiert. Also dementsprechend, da ist auch so ein innerer Zwang, dass ich so lange wie möglich mit den Kids mithalten kann.
Es gibt ja auch eine gegenteilige Geschichte. Ja, ich rante ja auch gerne mal gegen KI, weil ich sage einfach, es gibt so viele Serviceanwendungen, da würde ich mir wahnsinnig wünschen, das wäre intelligent. Beispielsweise Telefonschleifen, das habe ich nicht verstanden.
Ja.
Ob das bei der Deutschen Bank ist? Sie wollen Wertpapiere verkaufen? Nein, einfach Karte sperren.
Ja, ja,
Sie
ja.
Sie wollen Ihren Berater sprechen? Nein, Karte sperren. Das ist ja, also in 1000 Fällen wünscht man sich ja, dass es Intelligenz einzieht, ja. Oder ich sag mal, bei einer ganz billigen Sache, wie du gehst an so eine Packstation von DHL und dann muss ich das 8 Sachen fragen, ne? Wollen Sie versenden oder senden? Haben Sie einen QR-Code? Ich kann ihn nicht lesen. Können Sie, haben Sie eine Registrierung? Wollen Sie es per E-Mail bekommen? Die, weißt du,
naja, jo. Wer viel macht, macht auch viel falsch. Also ich finde es ja schon, ja. Die Packstation an sich ist ja schon großartig.
Ja, aber wie wäre einfach, wäre es, ich halte mein Paket da drunter und das weiß, was ich will. Das weiß, das ist ein
Rücksendecode. Es ist die letzten Male immer so passiert. Dir fallen natürlich die Fehler auf. Also ich habe noch nie Probleme, ja, an der Packstation gehabt.
Just saying. Ich glaube, es ist auch noch Luft nach oben zum Thema Intelligenz.
Klar, natürlich. Na, ja, ja, das sind natürlich gar nicht unbedingt intelligente Systeme, die dahinter stehen. So, also da ist jetzt nicht unbedingt KI Teil der Packstation. Aber viel spannender finde ich so Themen wie zum Beispiel die KIs, die die Daten auswerten bei Amazon. Also Amazon weiß ja zum Beispiel schon sehr genau, was du brauchst.
Okay.
So theoretisch könnte man einen Service einsetzen bei Amazon, zu sagen, ja, schick mir die Sachen, die ich brauche. Und es wird ganz, ganz spannend werden. Ich glaube, es gibt sogar so, wie heißt der Mann noch mit dem Känguru?
Marc-Uwe
Kling, genau. Der hat zwei Romane geschrieben. Ich glaube, Tomorrowland.
Ja, Tomorrowland.
Wo quasi Amazon dir Sachen schon schickt, von denen du nicht weißt, dass du sie brauchst. Ja. Und das ist ja wirklich nicht weit hergeholt, denn es gab neulich das ist schon 2 Jahre her, dass Amazon weiß, wann, bevor jemand anders das weiß, dass jemand schwanger wird. Anhand der Dinge, die man kauft, und zwar also in welcher Lebensphase man sich gerade befindet, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man dann innerhalb eines Jahres schwanger wird, wenn man, weiß ich nicht, die und die Kekse kauft.
Wahnsinn. Ja, erinnerst du dich an den Film AI? Ganz früher
ja,
Film.
Ja, lange nicht gesehen. Ja.
Ja, ja, und da war ja quasi der Gedanke, dass man in der Zukunft Verbrechen vorhersehen kann und deswegen, bevor sie geschehen.
Minority Report ist das doch, oder nicht?
Du hast, glaube ich, recht.
Ja, 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 genau.
Ja, ja. Minority Report, du hast recht, ja. Aber hieß der nicht im Amerikanischen irgendwie? Nee, egal, der war von Kubrick angefangen und von Spielberg zu Ende gebracht, oder?
Das weiß ich nicht ganz genau.
Ja,
aber
gut, also wir wissen, was gemeint ist. Also die Idee, dass man in Zukunft Verbrechen vorab vorhersehen kann und sie dann vorab also verhindern kann, bevor sie geschehen.
Das gibt es jetzt auch schon.
Ja?
Ja, das gibt Wahrscheinlichkeiten. Das habe ich neulich irgendwo gelesen. Anhand der Daten, die du schon hast, wann Verbrechen wo geschehen sind,
aufsteten,
dass du halt mit Wahrscheinlichkeitsberechnung sagen kannst, okay, in dieser Zeit, immer im Sommer, wird jetzt hier wahrscheinlich ein Raubüberfall stattfinden.
Ja gut, aber das ist ja jetzt, sagen wir mal so, hat ja nichts mit der künstlichen Intelligenz zu tun, das ist ja eine Wahrscheinlichkeit. Also ich sag mal so, in Berlin heißt das Kriminalitätsschwerpunkt, das erstreckt sich aufs ganze Gebiet. Nein, also da sind sowas wie das Cottbusser Tor, wo sie die Drogenhändler nicht wegkriegen und also Kriminalitätsschwerpunkt?
Ja, künstlich und intelligent wird es dadurch, wenn die Maschine selbstlernend wahrscheinlich die Fälle aufnimmt und einordnet und dadurch dann dem Polizeiwagen sagt, dass er schon mal dahin fahren soll, weil die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist und dann auch die Ergebnisse mitverwertet, die dann da rauskommen. Also ja, Wahrscheinlichkeitsrechnung ist jetzt, das kann man noch alles ohne künstliche Intelligenz hinkriegen. Ganz viele Sachen, die wir jetzt momentan als künstliche Intelligenz bezeichnen, sind ja gar nicht unbedingt künstliche Intelligenz. Es gibt zum Beispiel so ein paar bei den Anfängen von Midjourney, ich weiß nicht, dieses Grafikprogramm, ob du dich damit mal auseinandergesetzt hast.
Ja, was du verwendest.
So, ja, der baut halt, wenn man da Fotos hochlädt und sagt, bau mir das Gesicht von mir, dann erstellt er neue Versionen von einem. Die sehen einem gar nicht unbedingt ähnlich. Ja, dann gibt es aber so andere Apps, die machen das auf Pixelbasis. Also der große Unterschied bei Midjourney ist zum Beispiel, dass der für sich selber dieses Bild, was man da hochlädt, selbst beschreibt. Das heißt, der hat eine eigene Sprache und sagt, okay, das ist ein sagen wir mal, blonder Mann um die 50 mit blauen Augen. Also der beschreibt sich selber quasi das Bild. So, weil so gibt man ja auch die Befehle rein. Also beschreibend. Ja. Bei Pixeln, wenn du ein Bild anhand von Pixels nachbaust, dann kannst du exakt sagen, wie weit sind die Augen auseinander, wie liegt jedes Haar.
Wie ist die Nase geschwungen.
Genau, und da gibt's halt gab's schon in den 2000ern schon Apps, wo dir dann dein Gesicht nachgebaut wurde und das sah dann aus wie computeranimiert. Und das ist erstmal keine künstliche Intelligenz. So, die kann das aber pixelbasiert momentan noch viel besser als diese beschreibende Software. Und dann gibt es natürlich ganz viele, die sagen, das sieht ja überhaupt nicht aus wie du. Ja, wenn das künstliche Intelligenz ist, dann muss ich mir ja keine Sorgen machen. Nein, das ist schon richtig abgefahren. Und gerade dieses Thema beschreiben können, wenn ich da noch kurz ausführen darf. Ein Freund von mir hat Midjourney, dieses Grafikprogramm, seiner 8-jährigen Tochter gegeben. Die wächst dreisprachig auf. Ist also relativ mit 8 schon sehr weit, was Sprache und Schrift anbelangt. Und er hat ihr das zur Verfügung gestellt und sie baut damit ihre Bilder, so die sie gerne sehen mag. Irgendein Hund auf einer Wiese mit einem Einhorn und Blumen, so wie Wachsmalstifte. Und hat das gelernt zu beschreiben, was sie sehen will. Und das Spannende ist, dass wenn die jetzt draußen mit ihm spazieren geht, erzählt sie ihrem Vater, was sie der Maschine sagen würde, um diese Landschaft nachzubauen. Und das ist der Skill, um den es geht, den die nächste Generation lernen muss, ist beschreiben können. Und zwar so beschreiben, dass es die Maschine erkennt. Und das ist nichts anderes bei ChatGPT. Du musst relativ exakt beschreiben, was du als Ergebnis haben willst, damit die Maschine das dann macht.
Das sogenannte Prompting, das ist ja sogar schon ein Berufszweig geworden.
Genau.
Ne? Also, ja.
Und das ist halt so wunderbar, weil du damit, also anderes Beispiel ist ich habe einmal die Woche eine Pokerrunde online. Das heißt, wir spielen da Poker, sehen uns mit Kameras und Mikrofon. Und es gibt in dieser Poker-Software einen Knopf, wenn alle die Karten weggelegt haben oder du raus bist, dass du draufdrücken kannst, um zu sehen, was wäre denn noch gekommen. Reveal. Ich drücke da nie drauf, weil die Karten sind nicht gekommen, ich bin nicht in der Hand, also will ich auch nicht sehen, was noch gekommen wäre, ärgere ich mich nur. Aber ich habe einen Freund, der da spielt und der drückt das immer. Und er sagt, ey, ich muss immer diesen blöden Knopf drücken. Gibt's da nicht eine Software zu? Und da habe ich gesagt, ja, lass dir doch von ChatGPT einfach einen Browser, eine Browser-Extension bauen. Und er hat sich damit auch schon mal ein bisschen auseinandergesetzt und hat sich dann innerhalb von 2 Stunden eine Browser-Extension für den Firefox programmieren lassen. Und der Mann ist Buchhalter. Der ist nicht Programmierer. Der hat innerhalb von 2 Stunden ein Add-on programmiert für seinen Browser, vielleicht hat es ein bisschen länger gedauert, der automatisch nur die Funktion hat, diesen Knopf zu drücken, wenn der erscheint. Und das musst du natürlich der Maschine beschreiben. Es gibt folgende Software, da gibt es folgende Seite und immer wenn dieser Button kommt, dann drück den mal bitte automatisch. Und das ist auch beschreiben können.
Ja. Und was du beschrieben hast mit dem Kind, das schult ja auch die Aufmerksamkeit wieder in der echten Welt, um das jetzt mal zu sagen. Also das Kind beobachtet ja.
100%. Also das ist ja auch, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen und dann nur ein Bild von einem Baum haben willst, dann musst du ja trotzdem beschreiben, hat der Blätter, wie sehen die Blätter aus, glänzen die, sind die vielleicht nass? Ne? Also all diese Kleinigkeiten, die man ansonsten, mach mal einen grünen Baum, ist eine Eiche. Ja, aber wo steht die? So, also... ist das auf einer Wiese? Ist das im Wald?
Wie fällt das Licht da rein?
Genau.
Ne? Wie riecht es? Wolken?
Wie riecht es, ist jetzt schwierig, sind da noch Tiere?
Ich habe bei wie riecht es? Es gibt so eine, ich weiß gar nicht, wie die Seite heißt, eine YouTube-Seite, die ich bei der Recherche mal gefunden habe. Und er stellt der KI immer absurde Fragen. Und er hat zum Beispiel gefragt, wie riecht ein Regenbogen?
Ja.
Weil du sagst, wie riecht, und da sagt die KI, die riecht so ein bisschen feucht, ne? Weil es ist nur, wenn Feuchtigkeit in der Luft ist und Licht da durchfällt, dann entsteht das Prisma. Ja, ganz schlau eigentlich. Hätte jetzt ein Kind nicht gesagt.
Ja, ja, das, ja, 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 es ist ja, aber trotzdem ja. sehr spannend. Ich habe gerade einen Podcast gehört, wo es um ChatGPT ging und auch die Rechtsanwälte. Und da kannst du halt verschiedene Fälle eingeben oder einfach mal zu verschiedenen Fällen was fragen. Und da wurde die KI gefragt, ein Mensch, Mensch A verkauft Mensch B eine Katze. Ja, der Mensch B merkt aber nach einer Woche, dass er eine Katzenhaarallergie hat, muss Person A die Katze zurücknehmen. Und da hat die KI dann gesagt, ja, weil das war ein Mängel an der Katze, den er vorher nicht kommuniziert hat. So, also für die KI war nicht klar, dass Katzen Katzenhaare haben, sondern das hat er verschwiegen.
Aber könnte dann nicht jemand sagen, Moment mal, der Fehler ist ja in dem Menschen, der die Allergie hat, also würde er vielleicht den Menschen an Gott zurückgeben?
Ja, das wäre natürlich Eltern. Auch. Also klar, aber rein rechtlich, bei einem Auto ist das natürlich klar, wenn du dann Mängel feststellst, was du nicht gesagt hast, dann musst du das Auto zurücknehmen. Wir gehen davon aus und wissen, dass Katzen zu 90% Katzenhaare haben. Es gibt natürlich auch noch die Nacktkatzen, aber dementsprechend, das heißt dann, also diesen Schluss hat die KI nicht gezogen.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Es gibt auch einen Autor, Mario Giordano, der schreibt zum Beispiel diese lustigen Poldi-Bücher und sein neues Buch Terra di Sicilia habe ich gerade gelesen. Und der sagt immer, er experimentiert mit ChatGPT an den Rändern ihres Wissens. Und da kommen absurde Sachen zusammen, meint er. Das erfindet dann Dinge oder weiß es nicht und so. Also da, wo KI halt nicht geschult ist. Und das ist wirklich interessant. Ich weiß nicht genau, was er meint, ja. Wie abwegig man gehen muss. Aber man merkt ja selber, manchmal hat das Ding einfach keine Ahnung.
Ja, ja klar, natürlich. Das wird natürlich spannender, je mehr Menschen das benutzen und je mehr das gefüttert wird, dass dann natürlich die Ränder immer dünner werden. Und es gibt schon tolle Sachen, die man damit ausprobieren kann. Ich finde jetzt die Text-KIs gar nicht so interessant.
Ich auch nicht.
Um damit mitzuspielen. Also das wird wirklich ein Werkzeug werden, was ich dann benutze, wenn ich es brauche. Aber ich finde diese Bilderstellung, das ist ja wirklich wie eine Traummaschine. Also, dass du wirklich vor einem weißen Blatt sagen kannst, ich will jetzt Folgendes sehen.
Und DreamWorks heißt ja diese große Animationsfirma auch, glaube ich, wo die dann Disney oder so gekauft hat, Pixar, ne? DreamWorks, das sind ja so die großen Studios auch. Und du hast ja völlig recht, bei Animationsfilmen, ich glaube, da wird man bald die ersten KI-gemachten Filme sehen, wo keiner mehr CGI programmieren muss oder sowas.
Ja, ja, also ich meine, ich experimentiere ja auch mit den Filmen. Film-KIs, die sind teilweise noch sehr scary, was da rauskommt, weil die wirklich Menschen verformen. Und aber da gibt es ja auch schon die ersten, die so Kurzfilme gemacht haben. Das macht schon alles wahnsinnig Spaß und es ist unglaublich faszinierend. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der auch ein bisschen Angst davor hat, sich damit zumindest mal auch gerade in seinem Berufsfeld auseinanderzusetzen damit.
Ja, das stimmt. Häufig sieht man noch so Sachen, dass Leute das heimlich machen, ne? Dass sie sagen, ich habe meine Bewerbung von ChatGPT schreiben lassen, aber ich sag's natürlich nicht. Mhm. Oder ich habe mir das Pre-Konzept schreiben lassen, aber ich sag's natürlich nicht. Ich glaube, wie du sagst, wenn man da einen offenen Umgang mit findet und ein Arbeitnehmer auch sagt, naja, ich mache das mit Hilfe von allen Tools, mit denen ich umgehen kann, die ich prompten kann, ist es vielleicht in Zukunft eher ein Skill, ne? Dass man das nicht verstecken muss.
Definitiv. Also ich habe jetzt einen Fotografen, Thorsten Rother, mit dem ich ein Gespräch geführt habe, der sich ganz aktiv damit auseinandersetzt, weil er merkt, dass er dadurch, dass er jetzt Hybrid anbieten kann, also KI und Fotografie, kommt er eher in so eine Agenturposition. Vorher haben ihn immer Werbeagenturen gebucht und gesagt, ich brauche das und das Bild und die haben das dem Kunden vorher verkauft, was es für ein Bild sein soll und jetzt kommen Kunden eher auf ihn zu und sagen, was ist denn überhaupt möglich, wie können wir denn, und er fängt an, Konzepte für die zu entwerfen, das heißt, das ist für ihn quasi eine Erweiterung seines Skills geworden, rein das Foto zu machen, auch unternehmerisch eine Veränderung und eine Erweiterung wird, weil er wirklich jetzt hinzugezogen wird, schon in den Moodboards von einer Werbung.
Ja, und man muss ja auch mal überlegen, weil so viel Bullshit-Zeit, die man sich persönlich spart. Ne? Also ich weiß nicht, ich diktiere zum Beispiel wahnsinnig gern E-Mails, weil die 200 E-Mails, die man am Tag schreiben muss, immer der gleiche Salmon größtenteils. Ja, und das ist ja wahnsinnig, also seit die Spracherkennungssoftware so gut ist, diktiere ich wahnsinnig gern. Na klar, da muss man noch mal das eine oder andere korrigieren und hat er mal auch wieder groß geschrieben und ein Wort nicht erkannt, aber das ist ein wenig. Ne? Und ich muss sagen, wenn man die Bullshit-Zeit ja sparen könnte, also beispielsweise in der Wissenschaft, da wird es ja kontrovers diskutiert. Ne? In der Geisteswissenschaft sagt man ja, die ChatGPT schreibt eigentlich genauso gute Arbeiten wie die meisten Studenten und selbst viele Professoren können es nicht auseinanderhalten. Dafür gibt es ja von ChatGPT ein zur Verfügung gestelltes Tool, das dem Professor sagt, wenn es mit der KI geschrieben ist. Auch interessant, ne? Das kann nur die KI erkennen. Aber jetzt in der Naturwissenschaft nimmt es dir ja jetzt nicht die Versuchsreihe ab von, keine Ahnung, wie hoch hüpft der Frosch, nachdem ich ihm Doping gegeben habe. Aber es hilft dir vielleicht bei dem nervigen Erstellen der 100-seitigen Arbeit. Ja? Weil das dieses Dahintippeln, da sitzt ja irgendein Mensch ein halbes Jahr dran und das kann ja vielleicht jemand mal im Gerüst ein bisschen schneller machen. Also Bullshit-Zeit, finde ich, hat man so viel verbracht in seinem Leben, oder?
Ja, das Spannende ist natürlich, dass das auch wirklich schräge Blüten trägt, wenn man sich anguckt. Also die meisten Webseiten, die man jetzt so anguckt, um irgendwo auf Google zu sagen, weiß ich nicht, sind Zwiebeln giftig für meinen Hund? Ja, dann kommt man kennt alle diese Seiten, die dann auch anfangen, wo dann so Kippfenster sind oder Fragen zu irgendwas. Diese Seiten sind zu 99% nicht von Menschen gemacht. Irgendwann hat jemand mal was darüber geschrieben in einer Sprache, die wir nicht mehr wissen. Hat einen Artikel darüber geschrieben, wie giftig Zwiebeln für einen Hund sind. Dann gehen Menschen bei und nehmen diese Seiten, lassen die durch verschiedene Translating-Programme laufen, bis man nicht mehr den Originaltext hat. Das heißt, ich nehme jetzt den Text über die, wie giftig Zwiebeln für einen Hund sind, übersetze sie ins Englische, vom Englischen ins Indische, vom Indischen wieder ins Chinesische und wieder zurück auf Deutsch. Und ich habe einen neuen Text, der dasselbe sagt. Und erstelle automatisiert eine neue Webseite, um halt Traffic zu generieren und Wahnsinn. Werbung zu verkaufen.
Wahnsinn.
Das passiert, also Experten sagen, dass teilweise 50% bis 80% der Internetseiten, wo du solche Informationen findest, einfach Wahnsinn. Nicht mehr von Menschen geschrieben sind, sondern das Wahnsinn. Ist irgendwann einmal eingelesener Text oder aus einer Zeitschrift gescannt. Da sitzt gar kein Mensch mehr dahinter.
Ja, ich habe das mal gesehen, was du meinst, diese, weil sie eigentlich da nur ihren Traffic generieren wollen. Oft haben diese Seiten dann unten so Keywords und das sind ungefähr alle Keywords, die es von A bis Z gibt.
Ja.
Einfach nur, wenn dann Google da drüber läuft, der Meta-Crawler, und dann erkennt, dass es Relevanz irgendwie, ne? Google arbeitet ständig auch dagegen, so verarscht.
Genau, aber das ist eine komplette Industrie, die künstliche Webseiten da baut, um Traffic zu generieren und Wahnsinn. All diese Sachen, die man kurz mal googelt, da die 90% der Seiten sind gar nicht von Menschen erstellt.
Verrückt. Ich kann es mir auch vorstellen, Google Books war ja auch so ein Projekt, ne, dass Google einfach angefangen hat, Bücher zu scannen.
Ja.
In einigen Ländern haben ja einige Verlage oder Urheber dann widersprochen und dann darf man nur so eine Vorschau zeigen. Aber viele Bücher, wo die Rechte abgelaufen sind, Klassiker oder aus anderen Ländern oder wo keiner kräht, da haben sie ja einfach gesamte Bücher digitalisiert und du kannst mittlerweile In-Text-Search machen.
Ja. Ja.
Mir letztens aufgefallen, ich wurde in irgendeiner Doktorarbeit von einem alten Dramaturgen zitiert 2005. Das Buch ist komplett digital, weil Doktorarbeiten müssen ja veröffentlicht werden. Das hat Google sich eh alle geschnappt. Und diese ganzen Informationen sind ja auch irgendwo da. Und die können auch cross-verwendet werden. Ne?
Spannend ist ja vor allen Dingen theoretisch, wenn du jetzt einen Roman geschrieben hättest, ja?
Hab ich, ja.
Ja, guck mal. Dann nimm den doch mal und schmeiß den mal durch verschiedene Übersetzungsprogramme. wirklich erstmal auf Englisch, vom Englischen auf Französisch, dann wieder irgendwie auf Deutsch. Und guck mal, und du wirst das Buch mit dem gleichen Inhalt kriegen, aber komplett anders geschrieben. Und wenn du da jetzt die Translating-Programme, die immer besser werden, nimmst, kann man aus deinem Buch wahrscheinlich relativ schnell ein neues Werk schaffen, inhaltlich genau die gleiche Geschichte, nur die Sätze sind alle anders formuliert. Das ist eigentlich ist eine absolute Frechheit. Ja, weil theoretisch stimmt. kann ich das mit deinem Buch machen und das als mein eigenes verkaufen.
Oh, ist ja geil. Ich kann eine Neuauflage machen. Ich kann dir sagen, eine völlig überarbeitete Neuauflage ja. nochmal rausbringen. Ja, ich glaube, für so Sachen ist es schwierig. Aber andererseits, so lange Texte kann ChatGPT noch nicht. Ne? Also
das ich weiß ich nicht, wo da die, wenn ja. man auch dafür bezahlt oder sowas.
Ah ja, stimmt.
Wie dann die, wahrscheinlich würde es funktionieren, eins zu eins dein Buch, formulier mir das mal um. So, also nimm dieses Buch und erzähl die gleiche Geschichte nur mit anderen Worten. Wahrscheinlich würde das so funktionieren und du hast dann ein eigenes Werk quasi.
Ist eigentlich hochinteressant. Und dann kann ich das wieder als E-Book rausbringen und dann kann ich jedes Jahr eine neue Version, ein
Update ja, rausbringen. Immer dieselbe Geschichte.
Ja, und dann bitte gender das jetzt mal durch und schreib das auch ein bisschen für jüngere Leute mit dem neuen Wortschatz, wo du eigentlich genau. die ganzen Jugendworte der letzten
theoretisch alles möglich. Und da ja. ist dann wieder die Frage, die du auch jetzt, die halt sehr spannend wird für die nächsten Jahre, ist immer die Urheberschaft. Mhm. Und das heißt, wenn ich jetzt mit Midjourney ein Bild erstelle, im Moment bin ich damit, weil ich zahle für den Service, bin ich der Urheber von diesem Bild. Aber die Maschine hat ja gelernt von Bildern, die mir nicht gehören. So, und da wird's halt richtig spannend werden, zu sagen, okay, ich als Künstler habe irgendwann mal dieses Bild von dem, mein Freund Joe Fischer, der Fotograf, hat mal dieses Bild von diesem rumänischen Rummelboxer fotografiert. Vielleicht hat ja Midjourney von dem gelernt und Joe Fischer hätte jetzt den Anspruch auf ein Bild, was ich mit Midjourney erstelle, zu sagen, ja, aber die Maschine hat ja durch mein Bild gelernt. Und das wird rechtlich nochmal richtig spannend. Denn also, bei vielen Bildern siehst du, wenn du so klassische Fotografie, Modefotografie hast, dass da teilweise sogar die KI versucht, so ein Label reinzubauen, wie bei Stockfotos oder einem Fotografen oder von einer Agentur oder sowas, dann macht die da so eine Fantasiemarke rein. Das ist total spannend.
Ja, das stimmt. Aber ich finde das interessant. Ich muss kurz zurück zu dem, was du gesagt hast. Du hast gesagt, weil du für den Dienst bezahlst, hast du die Urheberschaft, weil du es promptest und weil du es
erstellst. Ich benutze ein Werkzeug, ja, genau.
Aber das ist interessant, weil normalerweise hat ja, also beim Coding hat ja eigentlich der Programmierer das, aber das ist hier aber anders.
Ja, aber das ist ja wie, nee, siehst doch mal so, ich habe
ein Werkzeug.
Photoshop und ich mache ein Bild in Photoshop, dann gehört mir ja trotzdem das Bild und nicht Adobe.
Ja, ne?
So, also das wäre ja, doof. Ich zahle ja für Photoshop, also dementsprechend.
Aber du hast recht, also die Urheberschaft, das muss eine neue Definition geben. Weil es muss sowas wie das kollektive Bewusstsein, was kulturell besteht, die kulturelle allgemein, das scheint mittlerweile ja einfach der Feed zu sein von allen KIs und das werden wir nicht mehr zurückdrehen können.
Nee, und das ist ja aber, wenn du dir Musik als Beispiel nimmst, ja, alle Noten sind schon mal gespielt worden.
Ich hätte genau das Gleiche im Kopf, aber sag mal, ja.
Alle Noten sind gespielt worden, alle Akkordfolgen, ja, wir nehmen jetzt mal 12-Ton-Musik Stockhausen raus, das, was eine KI macht, wenn die ein neues Stück erstellt, da sind ja viele sagen, was macht denn die Seele, das braucht doch den Musiker. Im Gehirn passiert ja nichts anderes, also als Elektronen, die irgendwas verschalten und man erinnert sich an irgendwas und wird von irgendwas inspiriert. Da ist das Gehirn nichts anderes, also der Körper und das Gehirn ist auch nur eine sehr schnelle Maschine, die dann mit sehr plumpen Fingern versucht, das dann in eine Gitarre oder ein Klavier zu hacken. Die KI macht nichts anderes. So, und dementsprechend, wenn du dir Musik anhörst, die aus der KI kommt, da kommen schon richtig gute Stücke bei raus. Und wo ist da, aber die Seele.
Apropos die Seele, ich habe es letzte Woche mit Fritz-Hendrik Melle, mit dem Autor, besprochen. Es gibt ja mittlerweile auch von Meta und anderen Firmen, gibt es ja das digitale Vermächtnis. Also wenn jemand gestorben ist, dann kannst du Sprache, Stimme, Gesicht auf so ein Avatar laden und dann weiter mit deinem Verstorbenen kommunizieren.
Ja, das wird einigen Menschen helfen.
Ja, ich glaube auch. Aber ich empfinde immer, das ist so ein bisschen wie Haustiere ausstopfen lassen. Ja.
Habe ich überlegt, als mein Hund gestorben ist, habe ich überlegt, ob ich den ausstopfen lasse. Ja.
Ich dachte, das gäbe es nur in Amerika.
Nein, das kann man schon machen. Das ist nur also sehr teuer.
Du hast ihn so sehr geliebt, ja?
Oder
als Trophäe hast du ihn selber erschossen.
Nee, aber sie war auch sehr hübsch. Also war ein sehr hübscher Hund. Und das... Also ich fand den Gedanken ganz interessant, also gar nicht unbedingt jetzt aus Sentimentalität, sondern das war ein hübscher Hund, Punkt. Ja, okay. Die einen sagen so, die anderen sagen so, aber ich glaube, dass ja das große Ziel ja eh ist, irgendwann das menschliche Bewusstsein in eine Maschine hochzuladen. Also ja.
Und was ist mit der Seele?
Ja, was ist mit der Seele? Ich glaube da persönlich nicht dran.
Ich glaube, die Folge heißt, und was ist mit der Seele?
Ja, was ist mit der Seele? Also da muss ich leider sagen, ich glaube, wir sind einfach nur eine sehr gute biologische Maschine.
Ja, und das ist wirklich interessant. Ich habe es früher auch mal so empfunden, dass wir eigentlich nur eine Reizreaktionsmaschine sind. Und wenn man so, wie du es gerade beschrieben hast, auch nochmal auf KI guckt, muss man auch nicht so viel Angst davor haben. Ne? Weil die imitieren ja nur die Art und Weise, wie wir Daten verarbeiten.
Richtig.
Oder sprechen. Oder, ne? Oder?
Genau. Ja. Oder beziehungsweise das große Ziel ist dann ja, das menschliche Bewusstsein hochzuladen, und das Wissen laden wir gerade überall hoch. Ja. Wir machen ja schon nichts anderes, wenn wir irgendwie Instagram benutzen, dann laden wir ja einen Teil, den wir gerne möchten, da hoch und versuchen da eine Persönlichkeit zu sein. Und wenn man per Anhalter durch die Galaxis gelesen hat, dann weiß man, dass wir ja sowieso ein großer Computer sind, um ein Ergebnis zu bearbeiten, und irgendwann kommen die Aliens und holen sich einfach diesen Koffer mit dem gesamten Wissen der Menschheit ab, weil das passt alles da rein, da sind alle Denkprozesse, die wir durchdacht haben, sind da drin, und ich denke, so wird's laufen. Also
finde ich auch den wesentlich lustigeren und charmanteren Literaturtipp, als jetzt wieder Brave New World zu zitieren. Mal einfach, genau, per Anhalter durch die Galaxie.
Das ist wirklich so, ja, weil also Spoiler Alert für alle, die es noch nicht gelesen haben. Lest es nochmal aus der Brille, was gerade passiert, weil das ist ja schon relativ alt, das Buch.
Ja.
Wenn man es mit der Brille liest, dass wir im Moment gerade dabei sind, das menschliche Bewusstsein und das menschliche Wissen in Maschinen zu packen, dann ist es halt wirklich so. Ich meine, am Ende waren die Aliens da Mäuse, ja, die mit uns leben, aber ich kann mir schon vorstellen, also ich finde es gar nicht so unwahrscheinlich, auch diese Paralleluniversumsgeschichte und dass wir in einer Simulation leben. Ja. Ist, wenn man das mal durchdenkt, gar nicht so unwahrscheinlich. Also ich lasse es mal offen, ob ich daran glaube oder nicht. Ich bin noch nicht so richtig in irgendeiner Richtung.
Also es ist ja nicht erst seit der Matrix, wo es so, sagen wir mal, so sehr versinnbildlicht wurde, sondern auch bevor die Computer, letztendlich leben wir ja auch ja nur in dem, was wir als Menschen wahrnehmen können. Ja, und eine Eule oder eine Schlange, die irgendwie Infrarot sieht, sieht ja eine ganz andere Welt und nimmt das alles ganz anders wahr. Letztendlich ist es alles ja irgendwie eigentlich ein Trick unserer wenigen Sinne.
Ja, es gibt ja noch diese Simulationstheorie. Ich weiß nicht, ob du dich damit mal so ein bisschen auseinandergesetzt hast.
Nee, reiß mal an.
Gerne mal googeln, weil ich versuche sie jetzt mal in meinen stümperhaften Worten beizubringen. Es ist halt so, wenn wir theoretisch als Menschheit so viel Rechenpower haben, dass wir die Menschheit simulieren könnten, ne? Dass wir quasi Bewusstsein in einen Computer laden können, um eine Simulation zu erschaffen. Würden wir das machen, ja oder nein? Und wenn wir es machen würden, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, mathematisch, dass wir eine Simulation sind. Weil im Moment sieht alles so aus, also es ist wirklich spannend zu lesen, als wenn wir das A machen und B, dass wir irgendwann die Rechenpower dazu haben. Und wenn die Wahrscheinlichkeiten mathematisch so hoch sind, dass beides passiert, A, dass wir das machen und dass wir die Rechenpower haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es schon mal passiert ist.
Mist. Ich habe in meinem Kopf die Frage beantwortet, würden wir das machen, mit Ja beantwortet. Das
ja, genau.
Ist schlecht.
Ja, und die Rechenpower. Es ist wirklich sehr spannend. Ich kann ja den Namen leider nicht sagen. Simulationstheorie. Einfach mal googeln. Das macht sehr, sehr viel auf im Gehirn, wo man denkt, das ist schon wirklich schräg, weil es kann sein, dass wir in einer Simulation leben. Und das ist dann nicht so Matrix-mäßig, dass wir alle irgendwo mit Körpern hängen, sondern alles, was wir sehen, denken, ist schon ein Computer.
Aber dann wäre es auch geil playful irgendwie, dass wir hier so sitzen, du da an deiner E-Zigarette ziehst,
klar,
vor dem Bild des zahnlosen Boxers, wir über Fahrrad und Drohnen, das wäre Wahnsinn. Hätte ja irgendeine höhere Intelligenz unglaublich viel Spaß, uns da so, ne, wie so junge Götter, die Menschen irgendwie so...
Ja, das ist halt die Frage, was ist der Sinn dann dahinter? Und der Sinn des Lebens kann sein, dass in dieser Simulation geguckt wird, und was haben sie am Ende erreicht? Welche Erkenntnisse haben sie, die wir vielleicht noch nicht haben, erarbeitet? Also es ist wirklich sehr, sehr spannend.
Ja, das wäre schöner Gedanke. So die Erde, ach, die sind so hohl, die kommen ja nicht weiter, die führen ja immer noch Krieg. Ja?
Ja.
Lass mal den anderen Planeten, die kleinen Ameisen, die sind besser. Nee, aber glaubst du, man könnte auch mal eine künstliche Intelligenz für Politiker machen? Also man könnte Politiker vielleicht später ersetzen, weil letztendlich sind Politiker ja eher so menschliche Repräsentanten, aber nicht immer so die besten und schlauesten Leute, sondern die haben halt ihre Staatssekretäre und Fachberater und Ministerien, wo ja die Entwürfe entwickelt werden. Also da, wo die Intelligenz sitzt, ja tiefer als bei den Repräsentanten. Meinst du, da könnte man vielleicht auch mal hinkommen? Vielleicht wäre das ja eine tolle Aufgabe für dich so als Denker.
Ja, die Frage ist halt eher schon, also das fängt ja schon an bei, der einfachere Gedanke ist, kann die künstliche Intelligenz Richter ersetzen?
Ja,
weil du hast ja sehr viele Fälle, du kannst auf alle Fälle zurückgreifen, das Gesetz ist sehr klar strukturiert. Du weißt, was in der Vergangenheit entschieden worden ist. Und wenn man das halt weiterdenkt, dann ist der Politiker gar nicht mehr so weit weg. Also Gesetzentwürfe, Gegensteuern, Arbeitslosigkeit bekämpfen, Arbeitsplätze, Wohnungsmarkt erschaffen. Theoretisch ja, das könnte wahrscheinlich eine künstliche Intelligenz eventuell besser machen, aber da gibt es ja immer die große Angst, dann merkt die künstliche Intelligenz, dass der größte Störfaktor der Mensch ist und uns damit abschafft.
Ja, genau.
Das ist ja die Dystopie dahinter.
Ja, das stimmt. Übrigens, eine Nebenbemerkung noch zu deiner, die Richter abschaffen, das ist vielleicht wirklich gar nicht so weit weg gedacht. Es gibt einen Professor, einen Juraprofessor, Professor Stefan Breidenbach, mit dem ich mal gearbeitet habe, der hat doch den Zukunftsdialog für Angela Merkel erarbeitet und so, der hat mal das gesamte BGB, dieses riesen Konvolut, einfach in ein Baumdiagramm übertragen.
Ja.
Wie einfach man denken kann, ne? Einfach nicht diese, ich lerne jetzt 2 Milliarden Paragraphen auswendig, sondern okay, das hier ist Ladendiebstahl, du bist über 18, ja?
Ja.
Es ist Wert unter 5 Euro, Wert über 5 Euro, Wiederholungstäter, vorbestraft, nein, fertig, ist
genau.
Das
Ergebnis.
Genau,
ja, ja, klar.
Das war jetzt sehr simplifiziert. Er verkauft das heißt Knowledge Tools. Und das ist nicht neu, das ist irgendwie 15 Jahre alt oder so. So, und dann hast du ja, in meinem Kopf war dann so der Einspruch, als du es gesagt hast, so, ja, aber was ist mit Ermessensspielraum? Ne? Ein Richter hat ja noch einen Ermessensspielraum. Ne? Ist der glaubhaft reuig oder nein? Oder verarscht er mich? Oder verhöhnt er das Opfer? Ne? Aber auch das hast du ja schon in deiner Antwort eigentlich gesagt. Da gibt es ganz viele Fälle, an denen sich Juristen ja auch orientieren.
Genau.
Ne? Dieses bekannte Ding, warum unheimlich viele Jurastudenten durchfallen, ist, weil sie die Referenzfälle nicht kennen, die halt nicht im BGB stehen, sondern das sind auch nur Daten. Ja, Andreas, wir kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen und wir beide wollen uns jetzt von unserem KI-Roboter auf die Toilette bringen lassen, nicht?
Ja, ich bin entspannt. Also ich halte das, aber wenn der jetzt vorbeikommen würde, würde ich nicht Nein sagen. Ich würde sagen, gut, mach mir mal 2 Spiegeleier in der Pfanne und eine vegane Wurst dazu und dann auf die Toilette schaffe ich es alleine.
Und was ist mit der Seele bei dem Roboter?
Ja, genau, was ist mit der Seele?
Ja, liebe Freunde, es war mir es war mir ein Fest mit The Voice, Andreas Olof. Wir werden nie rausfinden, wofür das O steht. Wir verfolgen, ich korrigiere das hier nicht, ja, wir verlinken in den Shownotes Andreas Daten und seine vielen Podcasts, hört doch mal rein. Und ich danke dir herzlich für diese sehr spannende Stunde.
Vielen Dank, Alex. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Andreas.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.